Guten Morgen. Ich stelle mich als erstes mal vor, weil viele von euch kenne ich ja nicht. Und vor allem will ich euch verraten, wie es dazu kommt, dass ich heute hier bin. Mein Name ist Jonathan Scheer. Ich bin 41 Jahre alt, komme aus Berlin-Kreuzberg und arbeite da halb als Pastor in einer Baptistengemeinde und leite ein Sozialwerk, was der Gemeinde angegliedert ist. Und bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, die sind 2 und 4, sind sehr süß, leider heute nicht hier, aber nachher bin ich wieder bei ihnen. Das ist eine schöne, turbulente Zeit mit kleinen Kindern zu Hause. Und mit Jonas verbindet mich eine nun 13-jährige Freundschaft, über 13 Jahre. Wir haben uns im Studium in Elztal kennengelernt, haben sogar ein Jahr in einer WG zusammen gewohnt, legendäre Zeiten. Und wir waren jung. Und seitdem ja, ist die Freundschaft immer bestanden geblieben. Ich war auf zahlreichen Jugendreisen und Gemeindereisen, sogar mal mit dieser Gemeinde hier schon mit als Mitarbeiter. Jonas hat meine Hochzeit gemacht. Es gibt viele Geschichten, die uns verbinden. Und genau, und so kommt es, dass ich eingeladen wurde und natürlich gerne zugesagt habe. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein bei euch. Danke dafür, dass ich hier sein darf. Und genau, ich möchte mit euch über dieses große Thema der Berufung, über die Berufung in ein neues Pastorenamt, in einen neuen Wegabschnitt, mir ein paar Gedanken darüber machen. Und ich hoffe, ihr seid viele Leute, ich duze euch, auch wenn ich euch nicht kenne, aber wir sind ja Geschwister und deshalb geht das bestimmt. Ich habe für heute einen sehr langen Bibeltext mitgebracht und das ist notwendig. Der stammt aus dem Epheserbrief, weil Paulus hier Gedanken über die Gemeinde entfaltet. Und er baut da so eine Argumentation auf, wo es keinen Sinn machen würde, jetzt da ein Vers und da ein Vers, sondern wir nehmen uns die Zeit und lesen diesen Text Stück für Stück durch und sehen dabei auch, wie Paulus diese Argumentation aufbaut. Und wir befinden uns so zu eurer Einordnung ganz grob im Epheserbrief Kapitel 4. Die ersten drei Kapitel haben davon gehandelt, was Gott getan hat, um das Heil in die Welt zu bringen. Und jetzt kommen Kapitel 4 bis 6, wo es eher so um die praktische Anwendung vor allen Dingen für die Gemeinde geht. Genau, und wir sind jetzt also genau an dem Scharnier zwischen den beiden Teilen. Ich lese diesen Text nach der Neues Leben-Übersetzung und überspringe drei Verse da drin, die so einen Einschub bilden, der uns thematisch aber so einen ganz anderen Schwenk noch geben würde. Das wäre dann auch eher fürs Nachgespräch, dann nochmal zu diskutieren, was dieser Einschub, den wir jetzt heute überspringen, vielleicht uns auch noch zu sagen hätte. Am Projektor könnt ihr mitlesen. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib von Christus, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ein wirklich schönes Bild über Gemeinde. Und dieses Bild, was Paulus hier zeichnet und uns mit hineinnimmt, ist das, was unser Anspruch und euer Anspruch hier in Hannover ist. Wir in Kreuzberg versuchen das zu leben und ihr versucht es genauso. Und ich sehe in diesem Text drei Themen, in die ich heute mit euch hineingehen möchte. Das einerseits, am Anfang hat uns so direkt auch angesprungen, das Leben in Berufung. Das ist so ein großer Teil gewesen, der in diesem Text vorkam. Es geht um die Einheit und um die Reife. Und Paulus beginnt ja seine Predigt oder sein Text mit einem wirklich starken Satz. Ich ermahne euch, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Das sind keine kleinen Worte, die er hier gebraucht. Denn bevor es später um Dienste und Aufgaben geht, was wir manchmal mit Berufung auch gleichsetzen, geht es hier zunächst um etwas viel Grundlegenderes. Er nennt es auch Berufung, aber es geht eigentlich um die Frage, was macht dich und was macht mich eigentlich zu einem Christen? Und das ist eine große Frage, eine wichtige Frage, die wir uns natürlich nicht andauernd stellen, weil es so normal ist. Aber es ist wichtig, denn es ist kein bestimmter Lebensstil. Es ist nicht Moral. Es ist noch nicht einmal die Frömmigkeit. Es ist neues Leben, um das es geht. Es ist neues Leben, das ich von Jesus geschenkt bekommen habe. Das macht mich zum Christen. Mein Tun und alles, was danach kommt, das sind wichtige Dinge, aber sie kommen eben erst danach. Sie machen mich nicht zum Christen. Gute Werke. Es ist neues Leben. Und dieses Bild im Text, was Paulus hier so zeichnet und was an mehreren Stellen ja in der Bibel vorkommt, hilft uns das auch nochmal so uns wirklich vor Augen zu führen, weil er spricht ja von einem Leib, also von einem Körper und einem Kopf. Auf Bibeldeutsch Haupt und Leib, Kopf und Körper auf Deutsch. Ja? Und bei mir und bei euch ist Kopf und Körper durch den Hals fest verbunden. Und wenn wir uns das allein biologisch kurz vorstellen, wir haben Kopf und Körper teilen dasselbe Leben, dasselbe Blut, dieselben Nerven. Es ist alles fest miteinander verbunden. So eng sieht Paulus die Gemeinde von Jesus und den Menschen der Gemeinde. Christian ist also nicht nett sein, sondern neu sein und neu werden und dieses Leben von Jesus leben und darin würdig leben. Und dementsprechend ist unsere erste Berufung Kinder Gottes sein. Und so kann ich jedem von euch, obwohl ich euch persönlich nicht kenne, sagen, was deine Berufung ist. Jeder von euch ist als Sohn, als Tochter Gottes berufen. Alles, was wir tun und wo wir auch heute, wie gesagt, uns über besondere Dienste Gedanken machen, kommt später. Unsere erste Berufung ist es, Kinder Gottes zu sein. Und dieser Berufung sollen wir würdig leben. Mit Demut, Sanftmut und Geduld. Weil aus dieser Berufung, aus dieser großen Berufung wächst kein Hochmut, kein ich bin besser als was anderes. Ich bin guter Pastor, Entschuldigung, aber jetzt kann ich sehr stolz sein auf das, was ich erreicht habe. Nein, aus dieser Berufung wächst Demut, Geduld und was war das dritte? Sanftmut. Das müssen wir uns vor Augen führen. Das muss ich mir sagen und das musst du dir sagen. Dass das dein Verhalten in der Gemeinde kennzeichnen soll und dass das deiner Berufung gemäß ist. Und heute feiern wir auch eine ganz konkrete Berufung. Jonas Dienstbeginn als leitender Pastor, wie es bei euch heißt. Und Berufungen zu bestimmten Diensten finden wir ja auch im Text. Die kamen dann in Vers 11, wo dann von den Aposteln und den Propheten und so weiter die Rede ist. Und so eine praktische und konkrete Berufung in ein Amt anzunehmen, erfordert Mut. Es erfordert auch Mut, diese Berufung auszusprechen. als Gemeinde, zu sagen, da ist ein Mensch und wir trauen ihm zu, dass er diese Aufgabe gut machen wird. Und ohne Vertrauen wird das Ganze nicht funktionieren. Nur im gegenseitigen Vertrauen kann Gottes Segen in der Fülle fließen, wie ihr es euch, glaube ich, gemeinsam wünscht. Und deshalb feiern wir heute diesen Segnungsgottesdienst. Und wir haben auch gelesen im Text, dass die Rolle des Hauptes, also des Kopfes, schon vergeben ist. Wir feiern heute nicht, dass die Gemeinde ein neues Haupt bekommt, die Rolle ist vergeben, sondern wir feiern heute, dass Jonas eine Berufung in eine neue Aufgabe annimmt. Und das ist aber auch nichts, was exklusiv für wenige ist, wo wir sagen, ja, das ist für wenige Pastoren oder wenige Leute, die in der Gemeindeleitung sind, die besondere Berufung haben, sondern noch bevor Paulus diese fünf spezifischen Gemeindedienste an dieser Stelle, es gibt ja auch weitere Listen, wo andere Dienste genannt sind, nennt, sagt er in Vers 7, jedem von uns, also dir, euch jedem ist die Gnade gegeben und jeder hat nach dem Maß Christi empfangen. Und wenn Paulus sich nicht irrt, ist es eine sehr konkrete Aussage, die genau dich anspricht. Weil bei jedem und jeder bist du eingeschlossen. Also es geht nicht nur um Jonas heute, es geht nicht nur um wenige, sondern um jeden von euch. Und das bringt uns direkt zum nächsten Thema, zur Einheit. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit in der Gemeinde schafft der Heilige Geist. Aber bewahren müssen wir sie. Und das ist ein Geschenk und eine Verantwortung zugleich. Und im Wort bemühen steckt ja eindeutig drin, dass das auch anstrengend und aufwendig sein kann. Es wäre ja manchmal so schön, wenn das einfach so von selber passieren würde. Aber ich muss kein Prophet sein und ich muss eure Gemeinde gar nicht so gut kennen, um zu wissen, dass ihr da auch eure Themen habt. Natürlich ist die Einheit immer umstritten. Und vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass im Mittelteil des Textes dieses Wörtchen ein 7-mal auftaucht, dass es da ständig um ein dies und ein das geht. Also ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und daraus entstehen Begriffspaare, wo es ein Leib, also die Gemeinde, die zu einem Herrn ihrem Haupt gehört. Da steckt auch so dieser Berufungsgedanke drin. Und dieser eine Geist, der Heilige Geist, bewirkt den einen Glauben, weil er uns Erkenntnis gibt. Erkenntnis über Jesus. Und wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Biografien. Aber dennoch wirkt der eine Geist etwas für uns gemeinsam, was uns vereint. Und dann ist da die eine Taufe als das eine öffentliche Zeichen, wo wir ganz konkret so unsere Hoffnung auch öffentlich ausdrucken, wenn jemand getauft wird. Und man kann jetzt streiten, was zuerst ist, aber Taufe auch so ein Zeichen von Reife und von Nachfolge ist. Und die Einheit in der Gemeinde ist also nicht optional, sondern sie ist zentral und wirklich von größter Bedeutung. Da, wo ihr die Evangelien lest, springt euch das Thema ja praktisch an, wo Jesus sich über die Einheit äußert. Da müssen wir heute gar nicht all die Bibelstellen und Aussagen durchgehen. Und Paulus meint damit eben nicht, dass wir immer derselben Meinung sein müssen. Denn dann wäre kein Bemühen notwendig. Wenn wir nur Gemeinde sind mit den Leuten, die exakt so denken wie ich, dann ist kein Bemühen notwendig. Das passiert von automatisch. Einheit ist keine Gleichheit und Einheit ist auch kein zentralistisches Gleichschalten und nicht die Aufgabe eines Pastors und auch nicht die Aufgabe eines leitenden Pastors, die Richtung so vorzugeben, dass alle anderen brav hinterherlaufen und sagen, ja, Pastor, hast du gut gesagt, wir machen es so, wie du möchtest. Das ist nicht die Aufgabe, die wir heute segnen. Und damit wird direkt auch ein Missverständnis vermieden, was gerade an einem Tag wie heute aufkommen könnte. Es ist nicht die Aufgabe des Pastors, die Einheit zu schaffen. Es ist nicht an euch, dann zu sagen, ja, hat er gut gemacht. Er hat es irgendwie so geschafft, die Quadratur des Kreises rüberzubringen, dass da alle mitkommen, hat er gut. Oder naja, ist schon schade, dass da manche Sachen hat er nicht so auf dem Schirm oder Daumen runter. Es ist nicht so, Jonas gibt was vor und ihr bewertet. Paulus hat klipp und klar gesagt, dass die Einheit die Aufgabe aller ist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, aller schließt dich ein. Es ist also keine Aufgabe, die du delegierst an andere und sagst, ja, mal gucken, wie die es so machen, dann kann ich ja schon den Daumen hoch oder runter machen danach. Nein, es ist eure gemeinsame Aufgabe. Dass es unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen und Schwerpunkte gibt, ist völlig okay. Und mit dieser Berufung sprecht ihr etwas anderes aus. Ihr sprecht aus, dass ihr das Vertrauen habt, dass Jonas weise leiten wird und dass er von Gott in dieses Amt gerufen wurde. Und gemeinsam werdet ihr an der Einheit arbeiten und sie wahren und pflegen und darum ringen, dass sie hier bestehen bleibt. In Vers 13 steckt so ein kleines Wortspiel drin, was im Deutschen untergeht. Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich wollte es trotzdem hier mit reinnehmen. Er spricht davon in Mehrzahl von wir alle und sagt dann aber, werden zum vollendeten Menschen. Und dieser, das ist die nächste Folie schon, wir werden zum vollendeten Menschen und dieser vollendete Mensch steht in Einzahl. Also er springt zwischen Mehrzahl und Einzahl hin und her. Und was sagt uns das? Die Reife, die gleich mein nächstes Thema ist, führt uns zur Einheit und viele werden ein Ganzes. Ihr vielen werdet ein Ganzes. Und es ist ein bisschen eine christliche Utopie, aber es ist auch das Bild, was wir anstreben, was ihr anstrebt. Und zusammengehalten und möglich wird es dadurch, wenn die Gemeinde als Ganzes und jeder Einzelne reifer wird. Und das ist der dritte Teil. Weil dann werden wir nicht länger wie Kinder sein, sagt Paulus. Kinder sind was Tolles und ich habe ja auch zwei kleine süße Kinder zu Hause. Und jeder von uns hat sein christliches Leben als geistliches Kind begonnen. Niemand ist reif gestartet. Und Paulus, der ja nun ein ziemliches Vorbild ist, schließt sich da ja sogar mit ein. Er sagt, spricht auch von dem Wir. Und am Beispiel der Kinder nennt Paulus dann in diesem Vers 14 ist das, drei Beispiele, wie geistliche Unreife sich kennzeichnet. Und da müssen jetzt die armen Kinder als Negativbeispiel herhalten. Sie werden ja auch oft genug gelobt in der Bibel, von dem her ist es mal andersrum heute. Kinder lassen sich schnell beeindrucken. Sie können Wahrheit und Unsinn nicht auseinanderhalten. Kleinkindern kannst du jeden Mist erzählen. Und sie glauben das. Der Vergleich liegt auf der Hand. Unreife, junge Christen lassen sich auch schnell verunsichern. Den kannst du auch jeden Mist erzählen. Damals wie heute. Und nicht nur das Internet, auch gedruckte Bücher und auch in manchen Gemeinden gibt es Geschichten und Theorien, dass sich die Balken biegen. Und nicht alles davon ist gefährlich, aber manches ist auch einfach Unsinn. Und es ist ein Zeichen von geistlicher Unreife, wenn wir uns davon hin und her werfen lassen. Und auf Lutherdeutsch heißt es dann, dass man da so wie im Sturm hin und her gerüttelt wird. Kinder sind auch sehr auf sich selbst fokussiert. Sie sind ein bisschen egoistisch, ehrlicherweise. Sie denken zuerst an sich, sie haben ihre Bedürfnisse und sie wollen etwas haben. Es geht um sie und für Kinder ist das auch echt okay. Ist nicht schlimm. Aber trotzdem müssen sogar Kinder lernen, zum Beispiel Geduld. Und umso größer sie werden, desto mehr sagt man auch, okay. Aber es gibt auch noch andere Perspektiven. Sie bleiben dabei nicht stehen, dass sie so geboren werden, dass es nur um sie geht. Sie wachsen. Geistliche Unreife sagt mir, was ist eigentlich mit mir? Werde ich hier in dieser Gemeinde genug gesehen? Kriege ich genug Wertschätzung? Genügend positives Feedback? Wurde ich korrekt begrüßt heute früh? Was ist eigentlich mit mir? Mit meinen Vorstellungen, meinen Wünschen, dem, was ich gerne haben möchte, wie ich mir Gemeinde vorstelle? Geht die Rechnung hier für mich persönlich auf? Solange das so ist, bin ich gerne da. Aber man soll bloß nicht anfangen, irgendwas zu machen, was mir nicht gefällt. Weil dann bin ich schon auch enttäuscht, verletzt, sauer, entmutigt. Paulus nennt das geistliche Unreife, wenn wir diese Gedanken haben. Und dann ist da noch das letzte Thema, die kurze Aufmerksamkeit. Wenn etwas nicht spannend ist, schalten Kinder schnell ab. Und sie machen noch nicht mal alles zu Ende, habe ich mir sagen lassen. Sie fangen Sachen an und lassen das liegen. Weil irgendwas anderes, dann haben keine Lust mehr. Geistliche Reife zeigt sich in Beständigkeit. Nicht im Entertainment-Level. Und die Walderseestraße ist bestimmt eine super tolle Gemeinde, weil sie viele Angebote hat, weil sie Angebote und Entertainment für alle Generationen und alle Zielgruppen liefert, weil sie gute Gottesdienste macht und eine coole Band hier spielt. Macht das eine Gemeinde zu einer guten Gemeinde? Wo ich Unterhaltung und konsumieren kann und das kriege, solange mir die Show gefällt, bin ich da. Das ist geistliche Unreife. Doch Paulus bleibt nicht bei der Warnung stehen, er beschreibt den Weg des Wachstums. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Wahrheit und Liebe in perfekter Ausgeglichenheit. Und hier kommt dann auch die Gemeinde als Gemeinschaft wieder ins Spiel. Diese konkreten Dienste und auch das, was wir heute segnen und feiern, die Berufung ins Amt des leitenden Pastors, hat einen Zweck. Die Heiligen, das seid ihr, auszurüsten und den Leib zu stärken. Und Reife ist eben dann nicht nur persönliches Wachstum, individualistisches Wachstum, sondern Wachstum des gesamten Leibes, der ganzen Gemeinde. Und damit komme ich zum Schluss. Berufung, Einheit und Reife sind drei Kennzeichen, die Paulus als zentral für Gemeinde ansieht. Und das sollte, und ich wünsche es euch von Herzen, den Weg kennzeichnen, den ihr jetzt sozusagen, was wir heute feiern mit Jonas, gemeinsam geht im neuen Team. Und dass wir das Ganze nicht mit Erwartungen überfrachten und hoffen, dass jeder seine persönliche Agenda jetzt durchkriegt, sondern dass wir sagen, okay, aus Berufung, Einheit und Reife wollen wir leben. Das ist das Ziel, was wir anstreben. Und dass wir das so ganz wörtlich nehmen, wie es in diesem Text heißt, dass unser großes Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Daraus werden sich dann die Folgefragen schon auch klären. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit gleich, wo wir Gott ehren mit Liedern und später werden wir auch noch für Jonas beten. Aber ich möchte euch das so mitgeben, sich selbst zu fragen, okay, bin ich bereit, diesen Weg auch in der Gemeinde mitzugehen? Nicht von hinten zu bewerten, was gut und was schlecht ist, wer was gut oder schlecht gemacht hat, sondern sich als Teil dieser Einheit zu begreifen. Seine Haltung zu überprüfen. Ist es Demut, Sanftmut und Liebe, die aus mir herausspricht? Habe ich das Vertrauen? Bringe ich das Vertrauen entgegen, das Vorschussvertrauen, was wir gemeinsam als Menschen brauchen? Und dann wird es zum Segen für euch als Gemeinschaft werden. Kein individualistischer Segen, sondern ein Segen, der sich in der Reife dieser gesamten Gemeinde zeigt. Und wo daraus Segen fließen wird, in einer Form, wie uns der Heilige Geist überraschen wird. Wo wir jetzt nicht wissen, was in einem Jahr oder 5 Jahren sein wird, aber wo die Verheißung drauf liegt, dass Gott es segnet. Amen.